Danke vielmals, Estelle. Und ich habe eigentlich noch auf dem Herzen wirklich nochmal zu beten in deinem Namen, Jesus, dass wirklich der Gottesdienst dir gehören soll. Ja, die Zeit, die wir hier verbringen, die wollen wir bewusst einfach vor dir bringen. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirkst unter uns, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen für jedes Einzelne etwas parat hast. Vielleicht schon im Lobpreis oder durch die Predigt oder durch später dann durch die Gemeinschaft im Kaffee. Jesus, ich danke dir, dass du das Geschenk von der Gemeinde hast uns gegeben, dass wir dürfen miteinander unterwegs sein im Glauben. Den Gottesdienst wollen wir dir hergeben, Jesus. Danke, dass du da bist. Amen. Am Anfang habe ich euch zwei Aussagen. Und vielleicht könnt ihr euch in einer dieser Aussagen wie wiederfinden. Ja, seit schon manchem Jahr stehe ich im Glauben. Ich glaube an den Herr Jesus Christus. Ja, ich stehe in diesem Glauben. Die zweite wäre, ja, ich bin im Glauben unterwegs. Ich muss wachsen im Glauben. Ich muss dranbleiben. Ja, der Glaube ist nie immer gleich. Überlegt nach, ist es vielleicht eher die erste Aussage oder die zweite Aussage, die auf euch zutrifft? Die zwei Aussagen habe ich auch schon selber vielleicht in einem Gespräch mit Menschen gehört. Ja, weisst du, Franzi, ich stehe schon seit 30 Jahren im Glauben. Dann kann mir nicht so viel anhaben. Ich stehe im Glauben. Und andere haben gesagt, ja, weisst du, Franzi, ich habe manchmal kleine Höchst und Tiefs, aber ich bin unterwegs im Glauben. Ich weiss, dass mein Glauben muss wachsen muss, und ich bin unterwegs. Und irgendwie scheint mir das Unterwegssein, das Wachsen, fast noch ein bisschen lieber als das Stehen im Glauben. Weil ich bin überzeugt, dass das Unterwegssein im Glauben eben wirklich mit dem Säen und Ernten zu tun hat und es eben mit Wachstum auch zu tun hat. Die müssen sich jetzt auch nicht betüpft fühlen. Ich habe gesagt, ja, ich bin eher die erste Variation. Alles in Ordnung. Aber ich glaube, für das Thema geht es eben um Wachstum. Es wird nicht gleich bleiben, sondern es ist eben ein Unterwegssein, ein Wachsen, ein Gedeihen. Und wisst ihr, ich will da nicht frech klingen, wenn ich sage, der Tod am Kreuz von Jesus für unsere Sünden, das ist ja noch eins. Aber aus dem heraus kommt noch so vieles mehr. Und ich glaube manchmal, dass es, wenn wir eben das falsch verstehen, von im Glauben stehen, dann bleiben wir eben irgendwo stehen an dem, was aber zentral wichtig ist. Jesus ist für uns gestorben, dass wir wieder zurück zum Vater kommen können. Aber er kommt auch mit dem, dass er uns einladen will zur Nachfolge. Ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher werden. Und wisst ihr, unser Leben wird an Qualität Veränderung erleben, wenn wir dürfen wissen, was es Nachfolge bedeutet. Jesus nachzufolgen in unserem Leben. Und ich würde sogar sagen, dass jetzt schon ein bisschen Ewigkeitsleben anfängt. Schon hier in unserem Leben, wenn wir mit Jesus eben in Nachfolge zusammenleben. Könnte etwas an dem sein, dass schon jetzt die Ewigkeit hat angebrochen. Weil im Neuen Testament sind die Verfasser sich teilweise schon sehr einig, dass eben es nicht nur eine schöne Wunschvorstellung ist, sondern es ist eine Realität. Mit Jesus schon jetzt ein bisschen Ewigkeitsperspektive zu haben. Und dass ich eben wirklich das heutige Thema dieser Predigt, Säen und Ernten, Ein wiederkehrendes Beispiel in der Bibel. Und ich glaube, viele von uns wissen, wie Säen und Ernten funktioniert. Die Landwirtschaft ist im Homberg am Blühen. Sie sind dran, in den Ställen oder auf den Feldern. Ihr wisst, wie es funktioniert, Säen und Ernten. Aber wie ist es eigentlich im Geistlichen? Funktioniert es dort genau gleich? Und wie sieht es eigentlich dort aus? Und ist es denn so einfach zu erklären wie in Landwirtschaft? Ja, mit dem wollen wir heute wirklich uns beschäftigen. Und zwar möchte ich eine Stelle im Galater 6, 7 bis 10 mit euch anschauen. Ich lese euch die 4 Verse vor. Das ist gerade eins. Super. Also, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Spannend. Die 4 Verse schauen wir uns genauer an. Nach diesen 4 Versen möchte ich dann auch ein Showbild noch euch aufzeigen, wo das auch noch mal ein bisschen verbildlicht, was eigentlich der Inhalt ist von diesen 4 Versen. Das Grundprinzip Säen und Ernten, das wirklich eine tiefe geistliche Realität ist. Also, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sagt, da kommt mein Bandage ein bisschen sagt, das wird er auch ernten. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Gott haben, der sich nicht lumpen lässt. Vielleicht ein bisschen krasser ausgedrückt, Gott ist nicht zu versäckeln, nicht zu verarschen. Er weiss, was die Leute tun. Er weiss, wo Menschen in ihrem Leben säen und er weiss, wo wir Menschen ernten. Und ich glaube, auch wenn manchmal wir Menschen dazu neigen, nur das Schöne zu betonen, vielleicht sogar eine Maske zu tragen, dass die anderen Leute nicht sehen, wie es mir geht, sieht doch Gott genau der Mensch ins Herz. Er sieht, wo er sagt in seinem Leben. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und wir Menschen in unserem natürlichen Wesen haben eher so ein bisschen unseren eigenen Weg eingeschlagen. Der Mensch selber ist gegensätzlich von Gott. Das, was Gott tut, das Gegenteil macht der Mensch. Der Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das Fleisch. Manchmal ist es noch so ein Ausdruck, auch im Berndeutsch, das Fleisch, oder? Aber was ist es denn wirklich, das Fleisch? Und im Grundtext, im Griechischen, steht das Wort Sarx. Das ist eben nicht der Körper gemeint, sondern das, was ihr jetzt hier an mir seht, oder wenn ihr rechts und links schaut, seht ihr auch die Körper. Nein, es geht eben um das, was im Verborgenen ist, in dieser verdorbenen menschlichen Natur. Die Begierden, die vielleicht mehr so ein bisschen sündig sind, und die Leidenschaften, die manchmal einem beherrschen. Und oftmals ist eben das Ziel vom Fleisch, Zerstörung. Es ist nicht lebendbringend. Im Gegenteil, es ist eben das ewige Verderben, der Tod. Aufs Fleisch säen ist eben auch ihr Sündleben. Ihr Sünd innen sein. Hört, ich bin überzeugt, dass ihr alle Beispiele hättet. Also, da möchte ich euch ermutigen, vielleicht habt ihr etwas, das euch in den Sinn kommt. Oder wie ihr merkt, ah ja, das ist im Fall irgendwie noch so ein von meinem alten Ehe, das immer noch so ein lebt in mir. Aber ich habe heute ein Beispiel mitgenommen. Nämlich ist das auch etwas, das sehr aktuell ist in der Welt. Nämlich die Selbstverwirklichung. Und ich glaube, wir Christen dürfen dort eins wissen, dass das nicht göttlich ist. Selbstverwirklichung, sich sehr ich-zentriert leben, ich schaue, dass es mir gut geht, das Bedürfnis, das ich habe, das schaue ich, dass ich das gerade befriedigen kann. Ich schaue, dass es mir gut geht. Selbstverwirklichung. Ich glaube, ich will dort nicht dagegen sprechen von «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst». Wir dürfen und müssen auch zu uns schauen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir uns schlecht behandeln. Gott hat uns erschaffen und wir wollen auch zu uns schauen. Gesund ernähren, Sport machen. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, was eben gleich tief in uns innen ist. So das Selbstsüchtige. Und was ist denn der Geist, wenn wir in Geist säen? Dort ist auch im Griechischen das Wort Pneuma. Es ist sehr ähnlich wie der Heilige Geist, aber die Pneuma ist gleich nochmal der Geist des Menschen. Und zwar ist es der unsichtbare Teil des Menschen selber. Das ist der Geist, den der Mensch hat, wie aber auch eben seine Seele. Und dort inne sollen wir säen. Das Ziel dort inne ist das ewige Leben. Und wisst ihr, das ewige Leben hat Jesus uns gegeben durch sein Leiden und Sterben. Und ich habe den Ausdruck gefunden, dass das eigentlich das ist die höchste Segnung, die ein Mensch empfangen kann. Das ewige Leben. Das ist das Höchste von dieser göttlichen Gabe als Geschenk, das er uns geben kann. Das ewige Leben. Das Leben im Geist, weil Christus für uns gestorben ist. Und wisst ihr, da habe ich euch auch ein Beispiel. Im Gegensatz zur Selbstverwirklichung. Hat eben der Geist die Selbstverleugnung. Die Selbstverleugnung werden wir aufgefordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen, sich nicht am Leben zu klammern, weil wir werden es verlieren. Paulus sagt so oft, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und auch dort frage ich euch, und ich frage mich das auch immer wieder, was bedeutet das für mich, Selbstverleugnung? Irgendwie kommt es so ein bisschen negativ daher, aber es ist etwas ganz, ganz wichtiges Thema, das wir dürfen immer mehr verstehen. Weil es hat damit zu tun, ob wir ins Fleisch säen oder in Geist säen. Paulus, ein paar Kapitel vorher, im Galaterbrief 2, sagt, ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufrichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Der Vers 8 wird dann auch noch Thema sein in diesem Showbild. Wir schauen jetzt noch Vers 9 und 10 an. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Gutes tun. Gutes tun. Da gibt es viele gute Ansätze. Im Griechischen steht das Wort Kalos. Boah. Kalos meint Schönheit. Etwas tun, das in Harmonie mit Gott steht. Das ist gut zu tun. Etwas, das mit Schönheit zu tun hat. Etwas, das mit Gott im Einklang ist. Und das gut zu tun ist in Verbindung mit nicht müde werden, nicht zu ermatten. Das muss ein Kampf sein. Das ist etwas, das man immer und immer und immer wieder muss und darf machen. Das Gute tun. Es ist nicht einfach, das geht dir nicht einfach so zu. Das ist ein Kampf, ein Dranbleiben. Und das Spannende ist ja, einmal mehr, die Bibel ist da Jahrzehnte voraus. Das ist eigentlich ein psychologischer Ansatz. Wenn man etwas immer und immer wieder tut, haben die neurologischen Forscher schon lange herausgefunden, dass durch das auch neue Gehirnpfade gemacht werden, neue Verknüpfungen in unserem Kopf. Also, ihr kennt sicher alle das Sprichwort, die Macht vor Gewohnheit. Das ist im Fall eine Realität. Wenn wir etwas leben, dann ist das wie ein Gehirnpfad in unserem Weg und wir werden immer es so machen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und wenn es eben negativ ist, ist es mega ein Kampf, auch dort in ein neues Denken hineinzukommen. Weil Denken führt zu Handlung, die Handlung führt zur Gewohnheit und schlussendlich auch zu unserem Charakter, wer wir sind. Und wie der Vers 8 sagt, entweder ist es ins Fleisch gesagt oder in Geist. Im Fleisch werden wir zu Sklaven und im Geist werden wir eben nicht zu Sklaven, sondern wir werden das ewige Leben bekommen. Und eben im Fleisch werden wir eben zu Sklaven oftmals. Vers 10. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Tätig sein, das Gute wirken und vor allem gerade in der Familie von Gott, die Gemeinde. Und wisst ihr, eigentlich finde ich das ganz schön, sind wir heute gerade ein bisschen wenige. Dann kommt dir noch eine familiäre Stimmung auf. Ja, ihr könnt umschauen und ihr könnt jedem ins Gesicht schauen. Und genau das sind eure Hausgenossen vom Glauben. Wie stark. Und die Familie Gottes, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die ist einfach so kraftvoll. Dazu später noch zum Schluss etwas. Aber wir zusammen, als Hausgenossen vom Glauben, wir vertrauen zusammen darauf, auf die göttliche Wahrheit. Also, wir kommen jetzt zu diesem Showbild. Wisst ihr, ich bin überhaupt kein Künstler. Es ist einfach, um euch zu zeigen, was eben der Galater 6 in sich trägt. Und es ist ein Bild von mir erstellt und es wird Mängel aufweisen. Aber ich denke, ihr seid gnädig mit mir. Geist Seele und Leib. Leib, Seele und Geist. Ich glaube, diesen Ausdruck habt ihr alle schon mal gehört. Gut, das Bild wird auch ein bisschen in die eine Kategorie hineingehen. Aber ich möchte euch auch noch sagen, der Mensch ist eins. Also alles hängt ineinander zusammen. Man kann das gar nicht so gross trennen. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass die ineinander hineingehen. Und doch gibt es eben viele, die sagen, nein, das kann man trennen. Das ist da allein für sich, das ist allein für sich, das ist allein für sich. Aber spätestens, wenn man vielleicht krank ist, dann wird man merken, ja, irgendwann wird auch die Seele krank. Oder wenn die Seele krank ist, wenn man psychisch krank ist, dann wird man das irgendwie vielleicht auch merken, indem dass man Rückenweh hat oder verspannt ist. Item. Es ist miteinander verbunden. Und wenn hier ein Jod hocken würde, dann würde auch ein bisschen lachen und würde sagen, euer griechisches Denken wird einmal wieder mal ein bisschen vorgenommen. Das ist einfach unsere Wahrnehmung. Wir hier in unserer Gegend, wir tun das auseinander, aber ein Jod kommt nie auf das Bild. Das möchte ich einfach nochmal so sagen. Also, das Showbild ist wie folgt aufbauen. Ich muss da noch ein wegbüscheln. So. Also, nehmen wir mal an, da der Gstabi, das ist der Sven. Der Sven, der ist mit Jesus unterwegs. Und er hat ihn sehr gern, Jesus. Und gleich hat er auch manchmal so wie ein bisschen, ja, seine Baustellen in seinem Leben. Also, Sven, was sagt der Galater 6 und die 4 Verse über dein Leben? Also, wir haben der Sven, ich habe gedacht, ich zeige auch noch ein Herz. Das Herz finde ich auch noch etwas Spannendes. Wir können heute nicht auf das eingehen, aber ich habe das Gefühl, ich werde noch irgendwann bis Ende Jahr noch über das Herz reden. Weil das Herz ist der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden, gut und negativ. Aber das lassen wir jetzt mal vor aussen. Der Sven, der hat einen Körper, auch wieder das, nicht vergessen, es ist eben der geistliche Leib, vielleicht auch manchmal so die sündige Natur. Er hat eine Seele und einen Geist. Wichtig auch noch zu wissen, dass ja unser Verständnis der ganz klar ist, wenn wir umkehren zu Christus, wir lassen uns taufen, dann passiert ja das sogar in der Taufe, dass wir es bewusst sagen, ich sterbe, ich lege mein Alte ab und ich komme wieder raus aus dem Wasser und bin im neuen Leben. Aber die Realität, die Paulus hier sagt, dass wir manchmal das alte System wieder aufrichten wollen, hat eben mit dem zu tun. Dass wir manchmal das Alte wieder ein bisschen vorholen. Gut. Ich will dort unterscheiden, dass Geist und Seele das ewige Leben gibt. Der Geist eines Menschen ist Geist und Seele zusammen. Das lesen wir auch im Vers 8. Und das gibt das ewige Leben. Paulus hat vorhin auch im Kapitel 2 das genommen, dass es eben, dass er nicht mehr länger im Gesetz ist, sondern im Glauben. Er ist im Glauben. Und das Gesetz, das möchte ich eben gleich verdeutlichen und noch festhalten. Und das schreibe ich hier dazu zum Leib. Weil eben der Leib ja manchmal wieder zu dem neigt, ins Gesetzliche zurückzugehen. Aber hier wäre nicht die Schlussfolgerung das ewige Verderben. Ja, wie funktioniert denn das mit dem Geist und mit dieser Seele? Der Geist, das ist alles zusammen. Ich tue jetzt einfach den Geist so umkreiseln. Der Geist ist der Ort, wo wir mit Gott kommunizieren können. Das ist Vielleicht manchmal das Gebet, wenn ihr am Morgen aufsteht. Manchmal ist es gar nicht laut, sondern in euch. Jesus, danke, darf ich in den neuen Tag starten. Das ist der Moment, wo der Geist mit Gott kommuniziert. Und es ist ja nicht nur so, weil wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns kommuniziert. Halleluja. Kleine Anmerkung. Römer 8, das steht dort. Der Geist Gottes lebt in uns. Wir sind seine Kinder. Er hilft uns auch, zu beten. Mit ihm in Kontakt stehen, mit Gott. Also wir können sagen, der Geist des Menschen, das ist wie die vertikale Ebene. Wir können kommunizieren mit Gott. Und die Seele ist eben, unsere Psyche ist auch der Ort, wo wir horizontal, unsere Umgebung, das, was wir erleben, dass wir das können verarbeiten. Genau. Zum Geist und zur Seele möchte ich noch herführen, dass der Geist die Grundlage ist vom Glauben. Und die Seele ist eben die Grundlage zum Leben. Gut, und jetzt haben wir vorhin in diesem Vers, sehen wir es auch immer wieder, und zwar im Vers 9, genau, steht sie eben, dass nicht müde werden. Und das hat eben damit zu tun, dass von hier zu da oftmals ein Kampf ist. Oftmals merken wir, ich mache da mal einen Blitz, ist ein bisschen klein, aber das ist eben oftmals im Kampf miteinander, der Geist gegen das Fleisch. Und das ist eine Herausforderung, die wir haben, auch in unserem christlichen Leben. Dass wir, wie Paulus sagt, uns davon hüten, das alte System wieder vorzuholen. Dass wir weise sind, uns zu überlegen, also, wo sehe ich jetzt eigentlich her? Wo geht die Sämli her? Und da können wir jetzt eben wirklich wieder in die Landwirtschaft einheichen. Kein Bauer tut seine Sämli auf ein Feld raus, wo er weiss, der Boden ist. Da hat viel Steine drin, viel Ungeziefer. Er muss wissen, dass der Boden gut ist. Und das sind genau die Böden. Ist der Geist der Boden oder ist das Fleisch der Boden, wo die Sämli ausgesät werden? Woher seist du? Das Spannende ist auch noch Glauben und Gesetz. Ich kann euch nur eine Empfehlung aussprechen. Ihr habt das selber in Hang. Nächste Woche, vielleicht kommt euch noch mal die Predigt in Sinn, dann leset ihr Galater. Von vor bis hinten. Und es ist so gut, weil Paulus hat dort auch ein Beispiel, wo er das erklärt mit dem Glauben und Gesetz. Und zwar mit der Sarah und mit der Hagar. Mega spannend. Leset der Galater. Er wird euch gut tun. Und er wird euch auch noch alle Sachen in eurem Leben nochmal rausheben. Paulus hat nämlich den Galaterbrief geschrieben an die Gegend in Galatien. Und das waren verschiedene Gemeinden. Und Paulus ist richtig in Aufruhr, weil sie eben das alte System wieder aufrichten wollen. Dass sie Leute gekommen, die haben gesagt, ah, die sind aber nicht Juden, die müssen sich beschneiden. Sie hatten ein riesen Durcheinander gehabt. Und Paulus hat sich wirklich in die Haare gegriffen und gesagt, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr das Alte wieder aufheben? Wie könnt ihr? Jetzt wage der Blick dorthin, dass Jesus ja wieder einmal wird kommen. Früher oder später. Und da freuen wir uns drauf. Aber was passiert denn hier, wenn Jesus wiederkommt? Du darfst mir den nächsten Vers einblenden. Markus 3,12, wo steht, er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Restplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Scheune aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Wisst ihr, was die Spreu ist? Und wisst ihr, was der Weizen ist? Es ist das Gesetz und das Glauben. Der Spreu ist das Gesetz und der Weizen wird eben eingetan. Der Glaube. Hier wird einmal eine Trennung kommen. Der Kampf wird dann auch zu Ende sein. Aber jetzt sind wir noch drinnen. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird es ganz anders sein. Und ich frage dich nochmal, wo willst du her säen? Das wird bestehen, das nicht. Und dann komme ich wieder zu diesen Worten, die ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir umgekehrt sind, dann hat das unübersichtbare Folgen, auch in unserem Leben. An Jesus zu glauben, heisst auch, nicht mehr länger im Gesetz zu sein. Und uns danach zu sehnen, dass wir wollen, Frucht bringen im Glauben. Dort säen und ernten. Und irgendwie startet eben gleich schon ein bisschen die Ewigkeit, oder? Und wenn wir schon hier für anfangen zu säen und Jesus wiederkommt, das bleibt bestehen. Und das bewegt eigentlich mein Herz, dass Jesus zu uns Menschen kommt, uns das anbietet, zu ihm zu kommen, ihm nachzufolgen. Und er stellt uns auch dort in eine unglaubliche Autorität. Es wird uns aber etwas kosten, weil der Kampf ist real. Jetzt dran zu bleiben, wo sei ich her eigentlich? Wo lege ich meinen Fokus in meinem Leben? Psalm 126,5 sagt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Hey, es wird manchmal nicht lustig sein und es ist anstrengend. Wenn ich Jesus verkünde, kommt die Hoffnung, aber ich muss euch das auch sagen. Es ist ein Kampf, ein Dranbleiben. Aber Jesus lässt uns nicht ins Leere laufen. Zum Schluss habe ich euch noch ein Zitat von Ignatius von Loyola. Loyal, genau. Kannst du noch eins weiter? Loyola, genau. Ist das echt Französisch? Spanier, ich glaube auch. Er war Mitgründer des Jesusorden und hat wirklich sehr, sehr früh viel gelebt. Und er hat aber eine spannende Definition herausgegeben von Sünde. Als Weigerung zu glauben, dass Gott immer nur mein tiefstes Glück will. Wisst ihr, wenn wir hier rein sagen, dann trifft mich das Zitat von ihm brutal. Habe ich etwas, wo ich glaube ich nicht daran, dass Gott mein tiefstes Glück will. Dass ich immer noch manchmal hier rumküchle. Als Weigerung zu glauben, dass Gott immer nur mein tiefstes Glück will. Und da kommen wir sofort Adam und Eva in Sinn. Die Schlange, die wirklich das ja an Eva verdreht hat. Ja, ist der Gott, will der wirklich dein Glück? Ist der wirklich gut? Und schon ist es passiert. Die Eva isst von dieser Frucht und sie gibt dem Adam an. Und ich möchte es euch ans Herz legen, dass ihr an das denkt. Satan, sein grösstes Ziel ist, dass unser Vertrauen in Gott bröckelt und zerstört wird. Er versucht alles, dass wir zweifeln, ist Gott mein vollkommenes Glück? Und er versucht alles, dass wir hier bleiben, dass wir da das Gefühl haben, hier ist richtig zum Säen. Und ich bin so froh, dass ich hier in diesem Innen nicht allein bin. Deswegen haben wir eine Gemeinde. Und ich bin so froh, euch die nächsten Verse vorzulesen. Weil dann könnt ihr nicht sagen, oh, Franzi, jetzt müssen wir da wieder austauschen, die Köpfe zusammenstrecken und noch etwas von sich selber erzählen. Nein, Paulus selber sagt, dass es eine Kraft hat, wenn man eben mit Glaubensgeschwistern unterwegs sein. Es steht nämlich anfangs Kapitel 6 folgendes. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in diese Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Da, in diesem Kampf. So erfüllt sich das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Ich finde es so gut. Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich. Das ist hängen geblieben, manchmal. Was kann ich dir da auch sagen? Meinem Glaubensgeschwister. Er ist für sein Verhalten verantwortlich. Hey, aber da gehen noch Verse voraus, wo es gleich heisst, kommt zusammen, tut euch in diesen Schwierigkeiten und Problemen begegnen. Und ich möchte euch einladen, es kostet Mut, aber ich möchte, dass wir wirklich zu zweit sich zusammenkehren und dass ihr austauscht und euch fragt, hey, was ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen? Wo habe ich vielleicht gerade diese Woche, oh, ich konnte voll in meinen Geist zeigen. Ich hatte eine unglaublich gute, stille Zeit. Ich durfte noch einen Besuch machen. Ja, einfach, ja, Jesus hat mir das geschenkt. Hey, aber auch diese Woche, ich konnte nicht. Können. Ich war traurig. Ja, mein Mann hat mich noch verletzt mit einer Aussage. Und dann war ich einfach unglaublich taub und wir hatten Streit. Und wir sind einfach gar nicht im Frieden auseinander. Tut ehrlich miteinander das bereden. ich werde die Zeit abschließen, noch mit einem Gebet und mit einem Segen. Und kommen wir so zum Schluss. Genau. Ihr dürft auch noch mal das Zitat lesen. Genau. Ihr dürft sehr gerne anfangen. Es ist mir bewusst, dass ich eigentlich das sehr krass betont habe. Und ich glaube, ja, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind ja noch in diesem Körper. Und dass das ein Dransein ist, ist mega wichtig. Das sagt ja der Vers selber auch, dass wir ja, nicht matt sollen werden. Es ist eben ein Dranbleiben. Und ich glaube, Jesus allein hat es wirklich geschafft, in seinem Menschsein auf Erden voll in dem zu leben. Weil wenn er das nicht hätte können, dann wäre er auch nicht aufs Kreuz gegangen. Jesus ist auch da unser Vorbild und gleich ruft er uns auf, eben in Nachfolge ihm ähnlicher zu werden, dran zu bleiben. Und eben die Dimension von, ja, sei ich im Geist oder sei ich in mein Fleisch, wirklich dürfen mit uns nehmen, in den Alltag hinein und uns vielleicht manchmal genau die Frage stellen, wenn wir ja, vielleicht gerade anstehen. Oder vielleicht eben auch eine Entscheidung müssen treffen müssen. Sind wir mal ein bisschen ehrlich zu uns? Also, tun wir jetzt die Entscheidung treffen, weil sie eher hier ruft oder weil es da ruft? Genau. Seid ermutigt und das hier wird euch dabei am meisten helfen. Der Heilige Geist in euch, der euch wird anleiten wird, immer wieder auch weise Entscheidungen zu treffen. Ihr seid ja dort innen nicht allein. Jesus kennt den Kampf. Auch in Matthäus lesen wir davon, Satan hat ihn auch verführt. Und er hat auch gewusst, was es heisst, in Bedrängnis zu kommen. Und da war uns Jesus Mensch gewesen und er hat uns versprochen, dass der Geist Gottes uns wird in aller Weisheit führen und leiten. Ja, ich lade euch ein, zum Schluss aufzustehen. Ich würde gerne noch beten zum Schluss. Und ich habe euch noch einen Vers, den ich gerne über euch aussprechen möchte. Dreieinige Gott, ich danke dir, dass wir ja, einmal mehr dürfen vor dir kommen, die Sachen, die in unserem Leben sind, vor dir bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der Gott bist, der uns durch und durch kennt. Du siehst, wo wir säen in unserem Leben. Du siehst, wo wir unsere Kämpfe haben, unsere Sachen, die wir noch nicht im Griff haben. Jesus, du siehst das und ich danke dir, dass du dort mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deinem Mut und mit deiner Kraft uns begegnen willst. Und dass du uns genau wegen dem deinen Geist hast geschenkt, dass wir dürfen diesen guten Kampf kämpfen, diesen Lauf dranbleiben und wissen, dass ein Siegeskranz auf uns wird warten, eine Ernte auf uns warten. Früchte, die wir dürfen ernten. Und so bitte ich Jesus, dass wir wirklich ja, das Bild von dem Säen in Geist, Säen ins Fleisch, dass wir das Bild wirklich dürfen in die kommenden Wochen nehmen und dass du wirklich zu uns sollst reden, wo vielleicht auch dran sind, Sachen anzugehen, vielleicht wirklich noch mit jemandem ein Gespräch zu suchen, Gebet zu empfangen, hier gemeint, mit Glaubensgeschwistern, die dran sind in diesen Kämpfen. Jesus, danke vielmals für das Geschenk von Gemeinde. Danke, dass du für Gemeinde gestorben bist und dass dein Tod so vieles in unserem Leben freisetzen kann. Dein Tod und deine Auferstehungskraft lebt in uns innen. Und egal, wie wir uns verrennt haben im Fleisch, deine Auferstehungskraft ist lebendig und du willst uns aufstehen. Und so danke dir, Jesus, für jedes Einzelne. Und ich segne euch mit Römer 15,5, wo steht: Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Wir hören noch ein Ausgangsstück. Und ja, wenn wir noch Anliegen sind, ich bin sehr gerne für euch da. Ihr dürft aber euch auch noch zu eurer rechten oder linken Seite kehren. Genau, ich glaube, das Privileg von miteinander unterwegs sein, das wollen wir ergreifen. Seid gesegnet!